Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diversify, der Private Market Podcast. Hi Robin, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich. Hi Hendrik.
Vorweg, wie immer unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Robin, starten wir rein mit unserem ersten Themenblock Aktuelles. Und zwar habe ich einen Artikel in der Zeit gelesen, dass die Inflation in Deutschland ja gar nicht mehr so schlecht ist, wie es doch vor einigen Wochen und Monaten war. Ziemlich genau liegt sie gerade bei 2,2% gegenüber zum Vorjahresmonat, also quasi jetzt im März 2024 gegenüber dem Februar, was der niedrigste Stand seit etwa 3 Jahren ist. Und dieser Rückgang nähert sich auch dem ja ausgeschriebenen Ziel der EZB von circa 2% an. Hauptfaktor, so wird in dem Artikel genannt, sind es zum einen der Rückgang der Energiepreise um 2,7% im Jahresvergleich und die erstmalige Senkung der Nahrungsmittelpreise seit Februar 2015 um 0,7%. Robin, was bedeutet diese Inflationszahl jetzt für die Wirtschaft? Ordne das doch mal bitte ein.
Auf jeden Fall mal, dass die Sachen nicht mehr so schnell teuer werden wie die letzten Monate. Es ist ein schöner Trend. Das ist ja das, was die EZB oder auch die Fed jetzt in Amerika, was sie bezwecken wollten mit ihren Maßnahmen. Die haben gesagt, okay, ich erhöhe jetzt die Zinsen. Das reduziert, das ist immer Angebot und Nachfrage. Wenn Angebot größer ist als Nachfrage, dann fallen die Preise. Wenn Nachfrage größer ist als Angebot, steigen die Preise. Das ist ein ganz normaler funktionierender Markt.
Ja.
Und die haben gesagt, hey, ich reduziere die Nachfrage durch teurere Refinanzierung. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, dass weniger ausgegeben wird, wenn das Geld teurer ist. Das heißt, du machst halt weniger auf Pump etc. Und dem ist jetzt langsam auch so. Also wenn man sieht, schön, deutlichen Rückgang, so Richtung 2%. Was das Ziel ist, wie du sagtest, auch von der EZB, das heißt aus deutscher Sicht, reicht's dann jetzt mal mit hohen Zinsen? Gehen ja viele Marktteilnehmende schon von aus, dass es bald Zinssenkungen geben wird. Und das ist halt so eine ganz schöne Bestätigung. Da sagst du, die Maßnahmen haben funktioniert. Worauf man aber dennoch schauen soll, ist gerade das Thema Kerninflation. Das ist, was meistens hartnäckiger ist. Du hast ja gesagt, erstmal, es ging jetzt irgendwie auch Energiepreise runter, Lebensmittelpreise runter. Aber bei der Kerninflation, da werden halt eben diese beiden Preise rausgerechnet.
Also Kerninflation ist minus Energie und minus Lebensmittelpreise.
So schaut's aus. Und da sind wir nämlich nicht Richtung 2% unterwegs, sondern immer noch bei 3,3%. Ist auch leicht gesunken, aber immer noch 3,3% Inflation. Spannend ist auch, wie setzt sich die Inflation zusammen? Es haben bestimmt der ein oder andere auch schon gemerkt. Wir pflegen es zum Italiener zu gehen in der Mittagspause. Das Mittagsmenü immer irgendwie um die 10 Euro gekostet. Ist teurer geworden dieses Jahr. Woran liegt's? Zum einen Inflation, zum anderen ist auch nochmal die Mehrwertsteuer. Die war ja vergünstigt gewesen. Mhm. Weil bei 7%, meine ich, ist jetzt wieder auf 19% erhöht worden zum 1.1. Sieht man auch bei den Inflationsdaten, gerade das Thema Gastronomie, Hotellerie und Reisen, da hast du eher Preisanstiege gesehen. Das heißt, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen von Preisen. Aber Bottomline, es ist eine gute Entwicklung, ist das, was auch die Währungshüter bei der EZB sehen wollten. Aus deutscher Sicht super, also gerne Zinsen reduzieren, ist eigentlich unterschiedlich. EZB ist eigentlich nicht nur für Deutschland zuständig, sondern für den gesamten europäischen Währungsraum.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, gute Entwicklung, echt schön. Ich finde, man muss halt immer darauf achten, ist er wirklich so sticky niedrig oder gibt es auch wieder irgendwie Spitzen? Da gibt es ja auch einige Ökonomen, die davon ausgehen, dass es doch auch wieder ein paar Treiber geben könnte, dass die Inflation steigt. Es hat immer geopolitische Spannungen. Gerade das Thema, wenn du einen Suezkanal nicht befahren kannst, musst du halt irgendwie einen riesen Umweg fahren. Das ist irgendwie zum einen mehr, also einmal Treibstoff ist ein Thema, wenn da irgendwie im Nahen Osten ein Riesenkonflikt ist, dass es weniger Öl gibt, dann steigen die Ölpreise, wieder Thema Angebot, Nachfrage. Wenn es eine stabile Nachfrage da wäre, aber weniger Angebot am Markt oder einfach längere Frachtstrecken, was es teurer macht, muss ja ausweichen irgendwie Flugfracht etc. So Themen können schon zu einer steigenden Inflation wieder führen. Sieht man auch, deswegen die Kerninflation nicht so stark gesunken, wie jetzt die Inflation an sich. Aber schöne Entwicklung, nichtsdestotrotz drauf schauen, ist sie wirklich nachhaltig niedrig oder nicht? Das ist ja speziell, die Fed schaut da auch immer drauf. Ist es denn jetzt wirklich im Griff oder ist es nicht im Griff mit der hohen Inflation? Aber es sieht eher positiv aus. Und für die Wirtschaft, für die Märkte, sinkende Zinsen befeuern ja den Konsum. Man hat gesehen, der Konsum wurde weniger befeuert, deswegen fällt die Inflation, weil die Nachfrage gesunken ist. Und die Idee ist jetzt, wenn Zinsen sinken, dass er eher stimuliert wird mit günstigem Geld, die Wirtschaft, dass eher wieder Investitionen getätigt werden, was ja eher gut ist für Unternehmensgewinne etc.
Ja, insbesondere, du sprichst es ja auch an, ist ja auch irgendwie, hält sich das Gerücht ja auch hartnäckig. Je nachdem, also so wie es ja bisher in der Vergangenheit gelaufen ist, hat zuerst immer die FED die Zinsen gesenkt und dann die EZB ist nachgezogen. Die Frage, da hatten wir auch, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in den letzten Wochen, ob es die EZB sich diesmal traut vor der FED.
Ich finde es auch spannend. Also von den Zahlen her müsste sie. Bleibt spannend. Also ich bin mir nicht sicher. Gut, wir haben jetzt ja auch, also Draghi hat sich's nicht getraut. Schauen, wie es jetzt aussieht. Oder hat sich's nicht getraut, also da irgendwie an der Zinsschraube irgendwas zu machen. Aber bleibt spannend. Also bin da sehr, sehr, ja, schaue ich sehr gespannt zu. Aber guter Trend zum Blick auf die Ökonomie eher positiv. Also makroökonomisch wieder ein Zinssenkungszyklus. Ist ganz gut. Inflation, das merkt man ja auch selber. Also das Flüge, wenn jetzt einer schon einen Urlaub gebucht hat für den Sommer, ist unglaublich teuer geworden, finde ich.
Absolut.
Auch letztes Jahr schon. Ist ja auch schön, wenn das jetzt mal dann irgendwie mal Ende ist bei den Preissteigerungen, weil sonst macht es echt keinen Spaß mehr. Von dem her, auf den persönlichen Konsum gut, für die Märkte wahrscheinlich ganz gut. Somit, ja, ganz schön, also dass da die Entwicklung in die richtige Richtung geht.
Ja. Kommen wir zu unserem zweiten Thema im ersten Themenblock. Ich habe hier gerade ein schönes Bild aufgemacht auf unserem Laptop. Und zwar bleiben wir im Land der FED, und zwar in den USA. Und zwar geht es um Donald Trump, der ja diese Woche oder ja, es war diese oder vergangene Woche aufhorchen ließ mit dem Börsengang seines Social-Media-Unternehmens, Truth Social genannt, was ihm ja einen temporären Anstieg vor allem in der Marktkapitalisierung beschert hat. Allerdings gestern war es 9.30 Uhr um gute 25, knapp 26%, fast ins Bodenlose abgerauscht, wie das ist. Und das gilt so ein bisschen oder beziehungsweise, was man so gelesen hat, es ist sehr interessant, dass so ein ja eher unsicher geltendes Unternehmen es in den Nasdaq geschafft hat. Und wie gerade beschrieben, es war so am Anfang schon irgendwie so eine anfängliche Euphorie da, wurde dann jetzt aber im Geschäftsbericht, der jetzt rauskam, gesagt, dass ja knapp
zerlegt.
Das ja letztendlich, man kann es auch gar nicht schönreden. Also 58 Millionen Euro Verlust im Jahr 2023. Die Nutzerzahlen auch dahinter, was erwartet wird, plus Werbepartner auch nicht ganz so einfach zu akquirieren. Wie hast du denn den IPO verfolgt, beziehungsweise hast du es überhaupt verfolgt oder hast du jetzt auch erst, ich habe es ehrlicherweise am Rande mitbekommen, heute aber erst diese News, das ist halt so krass abgerauscht, ist jetzt der Börsenwert. Und was bedeuten die Zahlen für dich und eventuell auch sogar für den Wahlkampf, das hat ja auch einfach direkten Einfluss auf das Vermögen von Donald Trump. Sehr viele Fragen auf einmal, Robin.
Gut, ich kann ja auch immer sehr lange sehr viel reden.
Ja, deswegen gebe ich dir gerne 4 Fragen auf einmal.
Jawohl, das schaffe ich. Also ich habe es jetzt nicht super aktiv verfolgt, aber es ist immer spannend. Also auch die Art, wie die Company an die Börse ist und der Donald Trump, der ist ja schon, hat einen recht hohen Unterhaltungswert. steht, glaube ich, außer Frage. Deswegen habe ich schon verfolgt, habe jetzt all the time ja auch die Strukturen angeschaut. Erst jetzt, als auch der IPO erfolgt ist. Wobei klassischer IPO ist es nicht, dazu komme ich gleich, um alle deine Fragen zu beantworten. Ich finde es immer interessant, man guckt natürlich auf die ganzen Börsengänge, wenn halt wieder ein bisschen mehr los ist am Markt, sieht man da auch immer, wie die Stimmung ist. Und jetzt gerade, es gibt wieder mehr IPOs und dann gibt es auch spannende Arten von IPOs. Jetzt in dem Fall von Truth Social war das ja kein klassischer IPO, dass wir gesagt haben, ich gehe jetzt an die Börse, ich lasse mich jetzt listen, sondern ein Spec-IPO. Erstmal vielleicht doch nochmal einen Schritt zurück. Warum gibt es denn überhaupt True Social? Es war immer noch so 2022, der Bann vom Donald Trump irgendwie bei Twitter, jetzt X und Facebook, hat er gesagt, ich mache mir das alles Quatsch, alles Lügenpresse, ich mache mir jetzt meine eigene Social-Media-Plattform.
Wenn du ein bisschen Geld hast und
dann machst du das mal.
Dann machst du das.
Aber ja, alle schon mal drüber nachgedacht, dann machst du
öfter,
ja
deine eigene
Social-Media-Plattform. Also gesagt, getan, gegründet. Jetzt zum Thema Spec. Was ist ein Spec? Das ist ein Special Purpose Acquisition Company. Warum gibt es die oder was bedeutet dieser sperrige Name? Du kannst ja entweder ein IPO machen, du lässt dich selber listen an der Börse oder du lässt dich von einem börsengelisteten Unternehmen kaufen. So in der klassischen Welt, ohne jetzt irgendwie das seinen Weg an die Börse optimieren zu wollen, kann es ja sein, dass dich als kleines Nahrungsmittelunternehmen kauft dich irgendwie Nestlé oder sowas. Dann bist du ja an der Börse. In dem Fall ist es einfach ein hohler Zahn, wenn man so möchte, der börsennotiert ist, der einfach nur an der Börse notiert ist, also diese Speckgesellschaft, um eine andere operativ tätige Firma zu kaufen. So einfach, dass der Börsengang einfacher ist, mit weniger Regulatorik verbunden ist. Also kein eigenes Listing, sondern von einer gelisteten Company gekauft werden. Die Company, die wiederum Truth Social gekauft hat, ist die Digital World Acquisition Corp., schon wieder ein schnittiger Name.
Ja.
Die hat nämlich im März jetzt, 2024, die Truth Social, die Gesellschaft, gekauft. Und somit ist sie an die Börse gekommen. Und natürlich, weil der Markt sehr euphorisch ist, weil doch der Donald Trump auch recht populistisch ist und man dem schon einen gewissen unternehmerischen Erfolg auch unterstellen kann, oder viele jedenfalls, gerade seine Anhänger, gab es dann erstmal nach dem Listing auch einen Mega-Börsen, also einen Anstieg an der Börse. Die Company wurde auch umgenannt in Trump Media, also die heißt nicht mehr Digital World Acquisition Corp., sonst jetzt die Trump Media, die gelistet ist. War an der Spitze, war die ja 9 Milliarden US-Dollar wert, also brutale Market Cap. Insbesondere, weil, das hattest du ja gerade gesagt, der Kurs ist ja volle Kanone abgeraucht. Es lag dran, dass die Earnings kurz nach dem Börsengang über den Spec gepublished worden sind. Und da habe ich mir auch mal die Nutzerzahlen genau angeschaut. Du hast ja bei Truth Social, hast du bisher 9 Millionen Sign-ups. Man weiß nicht mehr, wie viele aktive Kunden das sind. Also 9 Millionen und ungefähr 5000 monatliche Webseitenaufrufe. 5 Millionen monatliche Webseitenaufrufe. Ja. Hört sich jetzt ja nicht so super wenig an. Denken Sie, okay, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann muss man mal einen Blick werfen auf mögliche Competitors. So der direkte Competitor ist jetzt klar Twitter, X, also auch, weil es sollte ja auch quasi ein Wettbewerber, der keine Lügengeschichten erzählt, von Twitter werden. Die haben ungefähr 100 Millionen Aufrufe pro Monat. Im Vergleich, wie gesagt, die Trump Media hat 5 Millionen. Das heißt, da ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Aber viel, viel krasser ist es, wenn man das vergleicht mit TikTok oder Facebook. TikTok hat nämlich 2 Milliarden Visits im Monat und Facebook hat sogar 3 Milliarden Visits im Monat. Das heißt, eigentlich verschwindend gering. Und dann kommt noch dazu, weil sie so schwindend gering ist, hat die auch einfach keinerlei Gewinne erwirtschaftet, sondern nämlich, so wie du es auch sagtest, um die 60 Millionen Dollar Verlust in 2023, liegt daran, dass sie bisher halt auch gar keine Kohle verdient oder nahezu keine Kohle verdient, weil sie konnte bisher nur Umsätze irgendwie von 4 Millionen Dollar in 2023 erwirtschaften. Deswegen Markt extrem den Kurs runtergeprügelt, aber nichtsdestotrotz hast du jetzt immer noch eine Market Cap von 7 Milliarden Dollar, was brutal ist, also bei den Zahlen aus meiner Sicht. Also fundamental steht da wenig bis gar nichts dahinter.
Ja.
Finde ich extrem krass. Und jetzt die nächste Frage. Du hattest ja gemeint, was für ein Impact hat es jetzt auch auf den Wahlkampf von Trump? Man könnte meinen, er ist jetzt ja wahnsinnig, also viel Vermögen, er hat sein Vermögen deutlich weiterentwickelt. Durch den Börsengang ist jetzt auf dem Papier, klar, deutlich, deutlich vermögender als davor, weil er hält, also jetzt nach Spec, nach Aktien im Freefloat und mit anderen Gesellschaftern, die es noch gibt, erhält er immer noch 57% von der Company, was ungefähr 4 Milliarden US-Dollar entspricht. Also brutal viel Vermögen. Aber er hat, das hat vielleicht der ein oder andere auch mitbekommen, dass er zivilrechtlich angeklagt wurde wegen Betrug.
Ja.
Das heißt, da muss er erstmal noch eine größere Strafe leisten. Das wird ja auch so beziffert auf 350 Millionen Dollar.
Ist das noch die aktuelle? Wurde das nicht letzte Woche sogar? Also ja, es ist immer noch irgendwie dreistelliger Millionenbetrag, aber ich glaube gar nicht mehr die 350. Aber ja, wie du schon sagst, also wenn man eins und eins zusammenzählt, dann merkt man schnell, was so ein bisschen die Motivation dahinter ist. Und ich finde es auch echt interessant, auch wenn du das erklärst. Grundsätzlich geht man ja eigentlich davon aus, dass halt diese Spec oder diese Companies, die sozusagen diesen Börsengang verhelfen, dass wir vorher auch mal genau prüfen, letztendlich, was dahinter ist. Und
haben ja auch was davon, also die Shareholder da. Es gab auch viele, finde ich auch witzig, 5-6% oder sowas halten jetzt auch noch Leute, die drauf gewettet haben, dass diese SPAC genau diese Trump-Gesellschaft kaufen wird und dass du dann mit dem SPAC quasi auch eine Wertsteigerung erfährst. Auch ganz interessant.
Okay.
Die bestehenden Trump-Gesellschafter wurden rückbeteiligt bei diesem SPAC, Teil in Freeflow. Also ganz interessant. Aber stimmt, guter Punkt, bei der Strafzahlung gab's Neuerungen. Letzten Zahlen, die ich hatte, also relativ hoher oder mittelgroßer dreistelliger Millionenbetrag, auch extrem viel Zinsen, die noch anfallen.
Ja.
Selbst das hat er erstmal zu zahlen, dann Wahlkampf. An sich würde man sagen, ja, ist super vermögend, hat jetzt die ganze Liquidität, aber es ist noch ein, das ist so typisch nach dem Börsengang, da ist noch so eine Lock-up-Periode. Heißt, Trump kann seine Anteile gar nicht abstoßen und zu Geld machen, weil er die noch 6 Monate halten muss. Es sei denn halt, dieser Lock-up wird aufgehoben, einvernehmlich von allen Gesellschaftern. Was aber sehr atypisch ist. Also einfach die Idee, dass nicht jemand da Geld macht und es direkt rausballert. Weil wenn jetzt jemand, der 57% hält, würde der Kurs eigentlich ins Bodenlose sinken. Die kriegst du ja gar nicht platziert am Markt, weil die Liquidität nicht da ist. Das heißt, Liquidität nicht direkt, aber hat sein Vermögen gesteigert. Man kann ja auch Wertpapiere beleihen. Dann sage ich, verpfände jetzt irgendwie meine ganzen Aktien an der Gesellschaft und lass mir von der Bank ein Darlehen geben. Das denke ich schon eher positiv, weil sein Vermögen eigentlich extrem erhöht hat. Also spannendes Thema. Also Wahlkampf ist wirklich spannender Punkt. Also gerade auch vorhin geopolitische Spannungen und da Themen. Ja. Da ist er, glaube ich, für die ein oder andere Überraschung gut. Und jetzt hat er auch noch ordentlich Munition durch den Form von Vermögen. Das wird spannend, glaube ich.
Ja, es entwickelt sich irgendwie immer, ne? In Amerika zu so einem Hollywood-Blockbuster. So in Deutschland macht da jeder da sein Wahlkämpfchen in Anführungszeichen im Vergleich.
Das sind richtig Gelder, die werden da in die Hand genommen. Das ist schon krass.
Ja, absolut. Ja, es bleibt spannend. Es bleibt spannend, insbesondere, ob er dann auch in den Bundesstaaten punkten kann, wo er nicht seine ganzen Wähler versammelt hat. Ich habe jetzt heute Morgen, glaube ich, auch gelesen, dass er auch seine Rallyes jetzt in Kalifornien etc. hatte und da wohl doch nicht so auf die große Zustimmung gestoßen ist, die er dann gern hätte. Es bleibt spannend und wie auch schon letztes Mal angekündigt, wird es nicht das letzte Mal sein, dass wir, glaube ich, über die Personalie und den US-Wahlkampf reden werden.
Ja. Das stimmt, ja. Er ist echt, also das ist immer mehr, bewegt die Märkte immer sehr und spannendes Jahr auf jeden Fall. Weil es ja gerade ohnehin Volatilität ist jetzt ein bisschen wieder hochgegangen, gerade ja tatsächlich recht langweilig an den Märkten. Daher ist ja auch mal ganz schön, wenn sich ein bisschen was tut und Impulse gegeben werden. Finde ich auch mal ganz schön.
Kommen wir zu unserem zweiten Themenblock. Und zwar hatten wir ja in der letzten Woche, der Folge, die letzte Woche rauskam, Community-Fragen, vornehmlich zum Thema Private Market, zum Thema Private Equity. Und in dieser Woche haben wir Fragen zu unserem zweiten Produkt oder beziehungsweise unserem ersten, was wir als erstes gelauncht haben, und zwar Aktienanleihen. Da haben uns auch noch ein paar erreicht, beziehungsweise ein paar hatten wir auch noch von letzter Woche. Und die würden wir heute gerne beantworten. Wir machen es genauso in der gleichen Manier wie in der letzten Woche. Ich stelle die Frage, du antwortest, relativ simpel. Sir. Wie hoch ist der Strike-Preis bei einer Aktienanleihe?
Ja, genau. Sehr, sehr gut ausformuliert. Das sind 1:1 wieder die Fragen und das stelle ich mal.
Ja, absolut.
Sehr gut. Ich würde eher mit der Frage beginnen, was ist der Strike-Preis und dann erzählen, wie hoch er ist.
Wenn das bei der Erklärung hilft, wie hoch der Strike-Preis ist, dann erkläre gerne mal den Strike-Preis.
Jetzt bei Aktienanleihen, das ist ja eine Mischung aus Aktien und Anleihen. Jetzt haben wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen.
Ja,
Wir sind jetzt irgendwie schon bei irgendwie 16 oder 17. Bei einer der ersten Folgen mal beschrieben, eine Aktienanleihe ist eine Mischung aus Aktie und Anleihe, heißt, es ist ein festverzinsliches Produkt, bei dem sich zum Ende der Laufzeit dieses festverzinslichen Produktes entscheidet anhand von einer Aktie oder von einem Basiswert, der dieser Anleihe zugrunde liegt, ob man Geld, das investiert worden ist, zurückbekommt oder Geld in Form von einem Investment in der zugrunde liegenden Aktie. Sehr kryptisch, aber das ist letztendlich eine Aktienanleihe.
Also entweder Geld oder Aktien bekommst du.
So ist es. Und das heißt, festverzinsliches Produkt, Rückzahlung hängt davon ab, wie sich eine zugrunde liegende Aktie entwickelt. Und da muss man eigentlich auch noch irgendeinen Preis ausmachen, wo die zugrunde liegende Aktie drüber oder drunter ist, dass man entscheidet, kriege ich mein Geld oder kriege ich die Aktie. Und das ist der Strike-Preis. Das heißt, wie hoch ist der Strike-Preis? Das ist nicht immer gleich. Das ist so, wie man es auflegt, das Produkt. Bei uns sind es ja tailor-made, maßgeschneidert Produkte, die nur für unsere Kundinnen und Kunden aufgelegt werden, zeichenbar sind, in der Regel 2 bis 3 Wochen über unsere Plattform, dann individuell für unsere Kunden emittiert werden, die dann bei uns oder bei den Depots, die für uns bei der Baderbank geführt werden, eingebucht werden.
Ja.
Das heißt, wir definieren davor immer, wo ist der Strike-Preis? Am Anfang ist es ein relativer Wert, sprich ein Prozent. Also zum Beispiel die Aktie A ist heute bei 100 Euro, der Strike-Preis ist bei 90%. Und dann wird am Ende dieser Zeichnungsperiode geguckt, wo ist denn die Aktie da? Immer noch bei 100, dann ist der Strike in Euro, 90% von 100 sind 90. Das heißt, wie hoch ist der? Ist immer ein Thema, das von Fall zu Fall entschieden wird. Wir haben in der aller Regel Strikes zwischen 80% und 90% von dem Spotkurs, also der Kurs, sobald das Produkt aufgelegt worden ist. Und wie hoch der ist in Zahlen, hängt davon ab, wie hoch der Kurs der Aktie ist in Euro.
Genau, das ist tatsächlich wirklich eine der häufigsten Fragen, die wir auch nicht nur im Podcast, sondern auch bei Nao gestellt bekommen, weil letztendlich es gibt am Anfang gar keinen richtigen Preis. Also ganz viele Leute schauen nach einem Kurswert, sondern steht bei uns in der App, wenn da Strike steht, da 90% oder 80% oder 85%, je nach Aktienanleihe. Dann, wenn es dann emittiert wird,
wird's festgelegt. Dann weiß man ja auch erst, wo ist denn in Euro dieser Aktienpreis, und davor weiß man nur schon, okay, relativ, wie viel Puffer habe ich denn zu dem Aktienpreis, wenn denn die Aktienanleihe aufgelegt wird.
Genau. Also wissen wir jetzt, wie hoch ist der Strike-Preis, beziehungsweise es kommt drauf an, die Aktie zu welchem Kurs oder Basiswert emittiert wird.
Genau, weil es ist relativ, bis er emittiert wird, und dann wird es eine feste Zahl, weil dann weiß man ja auch zum Zeitpunkt der Emission, wo stand denn die zugrunde liegende Aktie.
Ja, mir ist tatsächlich, ich schieb die mal dazwischen, gerade jetzt eine Frage eingefallen, die auch ganz interessant sein könnte. Und zwar erklär doch nochmal gern im Detail, wieso der Prozess ist, wie wir bei uns, weil bei uns gibt es, wie du schon sagst, keine Aktien allein von der Stange. Also wir sind jetzt keine Börse, wo du bereits emittierte Aktienanleihen kaufen kannst. Ja, wie wir die Aktienanleihen mit unseren Partnern der UniCredit oder auch Vontobel emittieren.
Also prozessual, das hat man ja gerade schon gemerkt, und auch bei jeder Folge habe ich eine relativ starke Marktmeinung, lese sehr, sehr viele, spreche mit sehr, sehr vielen Leuten, Analysten und aus meinem Netzwerk, sodass ich einmal weiß, was viele Marktteilnehmer denken über den Markt, welche Sektoren spannend sind, ich persönlich eine Meinung habe, welche Sektoren spannend sind, auch zukunftsträchtig sind und auch irgendwie, ja, säkulären Trends folgen, wie Cybersecurity, AI, irgendwie grüne Energie, und welche Sektoren gerade halt irgendwie, ja, in Frage kommen für potenzielle Investments. Und anhand von dieser Meinung kann man ableiten, welche Aktien spannend sein könnten, weil die in den Bereichen unterwegs sind. Dann analysieren wir die mit dem Team. Wie sind denn die Fundamentaldaten? Wie waren die Earnings? Sind die irgendwie teuer bewertet, günstig bewertet? Wie ist das Potenzial? Wie viel Wachstum ist eingepreist? Und dann sagen wir, okay, diese 5 Aktien sind jetzt gerade spannend und zukunftsträchtig. Dann haben wir ja selber Kalkulationstools und rechnen den Coupon mit verschiedenen Strikes für diese Aktienanleihen, verschiedene Laufzeiten.
Coupon ist die Zinszahlung.
Genau, so ist es. Genau, die Zinszahlung, die ja monatlich bei uns ausgezahlt wird. Und dann, wenn wir sagen, okay, das sind sie, die 5 sind immer spannend, dann fragen wir den finalen Preis bei unseren Emissionspartnern an. Das ist einmal die UniCredit Hypovereinsbank für Aktienanleihen mit nur einem Basiswert und Vontobel für Aktienanleihen mit mehreren Basiswerten. Und dann bekommen wir die Indikation per E-Mail, ist in aller Regel.
Also Indikation ist quasi schon so die grobe Strukturierung, wie das Produkt aussieht. Genau,
also Produktstruktur geben wir vor, und anhand von dieser Struktur ist also die einzig Variable, ist ja, wir geben alles vor, ist die Höhe des Zinses. Und dann, wir können es zwar selber rechnen, aber es ist halt nicht final, wie es dann auch aufgelegt wird oder in Zeichnung gegeben werden könnte und alles fixiert werden könnte. Und sobald wir die Indikationen der Banken haben, die können es in aller Regel auch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde halten. Die Preise, teilweise auch länger. Dann sagen wir, okay, ist das Chance-Risikoprofil, steht es in Relation? Also wir haben zum Beispiel über den Strike-Preis 20%igen Puffer. Wir kriegen bei den 2 Aktien, die wir in den Korb packen, irgendwie 12% Zinszahlungen, die monatlich ausgezahlt werden. Und wenn wir dann sagen, ja, das ist es, gutes Chance-Risikoprofil aus unserer Sicht, dann sagen wir, hey, drück den Knopf und geben das Go an die Emissionspartner von uns. Und dann kriegen wir alle regulatorisch notwendigen Dokumente, weil das Produkt bekommt dann auch eine Wertpapier-Kennnummer und eine ISIN. Die Unterlagen kriegen wir uns zugeschickt, und dann ist das Produkt in Zeichnung. Das heißt, alles ist in Stein gemeißelt. Außer der Strike-Preis, der ist nämlich nur prozentual in Stein gemeißelt.
In Zeichnung bedeutet, es ist auf unserer Plattform verfügbar. Du kannst rein investieren.
Genau, ist über unsere Plattform investierbar. Und dann sammeln wir von den Anlegerinnen und Anlegern über unsere Plattform Gelder ein. Was ist bei uns intern da noch ein Schritt? Also die regulatorischen Unterlagen, gut. Aber wir selber arbeiten noch, also wir setzen da auch aktiv AI ein, also arbeiten da mit Tools wie irgendwie ChatGPT, Midjourney, um zum einen Bilder zu erstellen oder auch Texte zu erstellen. Und dann natürlich mit unserem Produktteam, das die technische App entwickelt und weiterentwickelt, auch anhand von Kundenfeedback irgendwie Verbesserungsvorschläge einarbeitet, erstellen wir einmal Texte, die beschreiben, was ist denn in unseren Köpfen vorgegangen, als wir die ausgesucht haben. Dann machen wir noch Bilder, die da gut, also gut dazu passen. So als Beispiel, ich habe jetzt irgendwie Cybersecurity, was ich spannend finde. Dann passt halt irgendwie ein Schild oder so oder ein Schloss. Es wird dann über künstliche Intelligenz erstellt, bisschen nachbearbeitet, kommt in die App. Dass man halt auch irgendwie das Thema Cybersecurity mit den Bildern, die wir selber erstellen, es auch ein bisschen freundlicher aussieht und nicht nur irgendwelche Logos, dass man sagt, okay, Cybersecurity kann ich mit einem Schild assoziieren. Jetzt zum Thema Produkt, also machen wir oder entwickeln unsere App wirklich dezidiert darauf hin, dass es alle wichtigen Informationen sehr, sehr übersichtlich in unserem User-Interface in der App sichtbar sind, dass halt nicht in diese Pflichtdokumente reingehen muss, wo zwar alles drinsteht, aber dass auch bei uns sowas wie eine Risikoskala, wie riskant ist gemäß offizieller, regulatorisch freigegebener Risikoskala, wie riskant ist dieses Investment, wann sind die Zinszahlungen schön dargestellt, in welcher Stage bin ich gerade, weil das Thema Zeichnung ist ja auch so eine Besonderheit, eine Aktie, da sage ich, kaufe ich. Habe ich gekauft.
Ja.
Und bei uns ist okay, ich nehme bei der Zeichnung teil, wie so eine IPO-Zeichnung. Ich nehme da teil. Und dann ist irgendwann der Stichtag, sage ich, okay, cool. Alle, die jetzt gesagt haben, sie zeichnen, die sind dabei. Und dann ist der Emissionstag. An diesem Emissionstag wird das Papier dann eingebucht, also emittiert, kommt dann an die Börse quasi und wird dann in die Depots unserer Kundinnen und Kunden eingebucht. Und dann wartest du irgendwie 30 Tage, kommt deine erste Zinszahlung. Darauf ist auch unsere App ausgelegt, noch. Genau diese Fragen, die wir jetzt gerade durchgehen, die häufigsten findet man auch in der App. Und dann hat unser ganzes User-Interface hat darauf ausgelegt, dass so Produkte verständlich sind. Das ist eine sehr, sehr lange Antwort auf die Frage. Aber wir beschäftigen uns halt sehr intensiv damit, weil die Produkte, es gibt schon die Möglichkeit, die auch woanders zu kaufen. Also jetzt nicht so, also die Produkte von uns zwar nicht, aber wir haben jetzt nicht Aktienanleihen erfunden, haben jetzt nichts Patent drauf. Aber aus meiner Sicht, ich kann da sehr, sehr selbstbewusst sagen, du kannst dir nirgends so gut kaufen, wie bei uns, und so gut erklärt kaufen, wie bei uns, und auch mit so einer guten User Experience kaufen, wie bei uns, also wie in der Now App. Und da tun wir halt tagtäglich was dafür. Zum einen, dass wir ein gutes Sourcing haben mit zwei guten Emissionspartnern, mit einer starken Bonität, und zum anderen halt auch bei der User Experience bei uns.
Genau, zum Thema Bonität auch anschließend. Die Frage haben wir nicht mit drin, aber kann man auch nochmal zusagen. Klar, letztendlich hat das Ganze auch ein Risiko. Es ist natürlich auch risikoreicher als, wenn du dir nur die Aktie beispielsweise ins Depot legen würdest. Letztendlich hast du ein Emittentenrisiko, das hast du ja gerade angesprochen. Deswegen ist die Bonität der ausgebenden Bank des Finanzprodukts relevant. Das ist ja, wie du gesagt hast, UniCredit und Vontobel. Das heißt, sollten die insolvent gehen, ist das ganze Thema auch nicht, so wie ich das verstanden habe, nicht im Sondervermögen, sondern wäre letztendlich deine Aktienanleihe wertlos.
Ja, kann theoretisch passieren, genau.
Genau. Bleiben wir bei dem Bankthema. Du hast ja nämlich auch gesagt, wir strukturieren es, dann fragen wir an bei unseren Partnern und die sagen uns dann, okay, Zinssatz bekommt ihr so und so viel Prozent von uns. Auch eine Frage, die uns häufig erreicht. Was steckt denn hinter einer Aktienanleihe, und zwar auf der Seite der Bank, und wie verdient die Bank überhaupt Geld damit?
Mhm. Also was genau dahinter steckt, es geht, glaube ich, relativ oder zu tief fast in das Thema Finanzmathematik oder Trading, also in Short Puts, die Bank verkauft Verkaufsoptionen von den Aktien, die zugrunde liegen, von den Basiswerten.
Also die Bank wettet darauf, dass der Aktienkurs dessen sinkt.
Nee, jemand anderes wettet, dass der Kurs sinkt und möchte die Option haben, sich zum Ende der Laufzeit bei der gesunkenen Aktie einzudecken zu einem gesunkenen Kurs und es dann zu dem vordefinierten Preis, also zum Strike-Preis, verkaufen zu können an die Bank. Und die Bank wiederum gibt es dann weiter an die Anlegenden. Deswegen meine ich, geht ein Ticken zu weit. Letztendlich ist es so ein ein Stillhaltegeschäft im Hintergrund. Und durch das, dass sich jemand möchte sich das Recht sichern zu dem vorgegebenen Preis, dem Strike-Preis oder Ausübungspreis, eine definierte Aktie zu einem definierten Preis, zum Strike-Preis zu verkaufen, gibt er Geld aus. Er sagt, wenn ich mir das Recht kaufe, dass ich, die Aktie ist jetzt heute bei 100, ich will die in einem Jahr, will ich diese Aktie für 90 an dich verkaufen können.
Was genau ist das für ein Geschäft?
Egal, wo der Kurs ist.
Also was?
Ein Optionsgeschäft.
Einfach ein Optionsgeschäft.
Also sag ich bin mir todsicher, die fällt.
Ja.
Ich will das Recht haben, dass ich dir die in einem Jahr für 90 Euro verkaufen kann. Du sagst, mach mal.
Mhm.
Und dann sage ich, okay, Hendrik, ich bin mir nämlich sicher, diese Aktie, die steht nur bei 50. Meine persönliche Meinung, meine These ist, ich kann mich in einem Jahr zu 50 eindecken, kann sie dir für 90 verkaufen, das heißt, habe ich ja 40 Euro Gewinn gemacht pro Aktie, dann lasse ich mich das Recht, das lasse ich mir dann auch 10 Euro kosten.
Mhm.
Und die zahle ich dir, dass du mir das Recht einräumst. Dann habe ich immer noch eine Marge von 30 Euro. Und diese 10 Euro, die zahle ich jetzt in dem Fall nicht an dich, sondern an die Bank. Und die Bank macht aus diesen 10 Euro, rechnet es um in eine Zinszahlung. Weil wenn du zum Beispiel jetzt 100 Euro Aktien oder 1000 Euro Aktienanleihe hättest, dann wäre das 10 Euro. Gut, das wäre jetzt nicht so attraktiv. Also zum Beispiel alles jetzt mal 10, dann hast du irgendwie 100 Euro, habe ich gezahlt für dieses Recht, weil da 10 Aktienrechte drin sind, dann wäre das ein Zinssatz von 10%.
Mhm.
Wo verdient die Bank? Sie macht genau das alles. Also etwas, macht hier Handel, also macht hier so Optionsdeals oder halt selber übers Handelsbuch. Und dann sagt sie, na gut, ich mach's, bin jetzt nicht karitativ. Sagt sie, hier ist euer Pricing. Robin, ihr kriegt 9,8% Zinsen, keine 10. Das heißt, sie schneiden sich einen ganz kleinen Teil aus der Optionsprämie, die sie erhalten, und in einen Zinssatz umwandeln, schneiden sie sich ab für die Produktion. Bei uns positiv, warum ist es auch die UniCredit und Vontobel? UniCredit bin ich halt sehr, sehr warm mit dem Haus, weil es mein Arbeitgeber war für 8 Jahre. Aber davon losgelöst hat eine UniCredit eine extrem automatisierte Lösung. Das heißt, also genauso wie es Vontobel auch hat.
Mhm.
Das heißt, sie könnte sehr, sehr automatisiert die ganzen Pflichtdokumente, wie das Basisinformationsblatt und sowas erstellen und haben jetzt keinen Bedarf, sich da eine Riesenscheibe abzuschneiden, weil sonst funktioniert es ja nicht mit kleinen Losgrößen. Es gibt zum Beispiel auch andere Emissionshäuser, das hatte ich bei mir in meiner Tätigkeit im Family Office, die wollten dann mindestens irgendwie Emissionen, wenn es so tailor-made ist, wie wir es immer machen, halt Emissionsgrößen von 500.000 oder 1 Million sehen. Und da sind es wirklich die perfekten Partner für uns. Sehr automatisiert, deswegen sehr faire Gebühren, sehr, sehr schnell. Und eine gute Bonität, genau, also wie du es gesagt hast, theoretisch, weil du kaufst bei uns ja nicht die Aktie, also du bist jetzt nicht bei einer klassischen Anleihe, bist ja Gläubiger von irgendeinem Unternehmen, also von Mercedes, gibt eine Anleihe aus, bist du Gläubiger, bist nicht mehr Eigenkapitalrisiko, sondern Fremdkapitalrisiko als Gläubiger. Bei uns ist es aber die UniCredit oder Vontobel, weil es eine Aktienanleihe, die diese Häuser emittieren und nur zugrunde liegen für die Rückzahlung und die Preisentwicklung dieses Produktes, ist ein Finanzinstrument, sage ich jetzt mal. Es muss ja nicht zwingend eine Aktie sein, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht mit Indizes. Das war's. Was gerade so mittendrin aufgehört? Nee, das war's.
Alles klar. Was passiert, wenn ich vorher verkaufen möchte?
Dann muss man uns Bescheid sagen, wir verkaufen die. Also man hat einen laufenden Preis, sekündlich weiß ich nicht, minütlich auf jeden Fall.
Ja.
Also man hat einen laufenden Preis von diesem Produkt. Es wird beeinflusst von, sie emittieren immer eine Prozentnotiz. Das ist auch was Besonderes. Eine Aktie ist ja immer ein Preis, Euro, Dollar oder halt irgendeine Währung. Indizes sind immer Punkten, also so und so viele Punkte. DAX ist bei so und so vielen Punkten. Und das ist eine Prozentnotiz, das heißt, die kommt raus zu 100%,
kommt
man so aus dem Anleihegeschäft. Und dann gibt es verschiedene Faktoren, das haben wir auch bei uns ganz gut skizziert in der App, was denn Treiber sind für den Preis einer Aktienanleihe. Weil da spielen Themen rein, wie Zinsniveau ändert sich. Also eine Alternativanlage wird attraktiver, weil das Zinsniveau, du hast eine Aktienanleihe, du hast irgendwie ein Alphabet, also Google-Risiko bei der Aktienanleihe, kriegst es 8% Zinsen, aber der Marktzins von der Fed steigt auf 12%. risikolos. Ja. Dann ist die Alternativanlage attraktiver. Das heißt, da sinkt der Kurs. Also ähnliches Verhalten wie eine Anleihe. Also eine Anleihe, wenn das Zinsniveau steigt am Markt und das Schlechte für Zinsen ist eine Anleihe, dann ist es negativ auf den Kurs der Anleihe. Oder dein zugrunde liegendes Investment. Das fällt im Kurs. Jetzt wieder bei Alphabet. Droppen komplett ist sehr wahrscheinlich, dass du zum Strike-Preis am Ende der Laufzeit eingedeckt wirst. Das heißt, du kriegst es auch während der Laufzeit weniger. Oder eine Auflage von einer Aktienanleihe mit genau denselben Konditionen ist nicht so attraktiv oder ist deutlich attraktiver, als es da war, als ich die gekauft habe. Also immer wenn Alternativen attraktiver werden oder wenn die Wahrscheinlichkeit einer Eindeckung in Aktien anstatt der Rückzahlung deines investierten Betrages in Geld wahrscheinlicher wird, das ist dann negativ auf den Preis. Mhm. Und du kannst, wie gesagt, immer verkaufen, du hast immer einen Preis gestellt und hast halt volle Liquidität, wenn du den verkaufen möchtest. Aber es ist meist recht sinnvoll, die bis zum Ende der Laufzeit zu halten, außer jetzt irgendwie eine Hiobsbotschaft, der gesamte Markt bricht ein. Aber die Strategie von diesen Produkten ist in aller Regel, dass du sie auch über die Laufzeit hältst, weil zum einen vereinnahmst du die gesamten Zinsen, und zum anderen sollten das auch immer Basiswerte sein, wo man selber persönlich eher einen positiven View drauf hat, weil es ja immer möglich ist, dass du die Aktie bekommst und das kannst du halt auch als Einstiegssteuerung nehmen. Beispiel, ich könnte jetzt heute sagen, ich kaufe die Aktie A für 100 Euro oder halt nicht. Oder ich sage, die ist mir zu teuer für 100 Euro, ich würde die für 90 kaufen. Dann kannst du ja heute sagen, ich mache jetzt eine Limit Order für 90. Wird ausgeführt, wird nicht ausgeführt, I don't know. Oder ich sage, ich nehme eine Aktienanleihe mit einem Strike bei 90%, kriege ich für die Wartezeit die Zinsen und dann, wenn es denn wirklich unter dem Strike wäre, dann habe ich ja zu dem Limitpreis von 90, den ich auch in der Aktie gemacht hätte, aber noch die Zinsen vereinnahmen. Das kann auch eine Einstiegssteuerung sein. Aber wenn du dann investiert bist in die Aktienanleihe, kannst du immer verkaufen.
Mhm. Genau, als Ergänzung dazu, bei uns vorzeitig veräußern kostet 10 Euro.
Stimmt.
Das stimmt, ja. Der Vollständigkeit auch hier nochmal erwähnt. Du hast es auch gerade angesprochen, wir haben es auch am Anfang gerade nochmal beim Thema Strike-Preis erklärt. Hier nehme ich die Frage, was passiert, wenn mein Investment unter Strike liegt? Letztendlich während der Laufzeit passiert erstmal nichts. Du kriegst weiterhin deine Zinsen.
Ja.
Letztendlich ist dann der Stichtag entscheidend zu schauen, wie hoch ist der Strike-Preis? Wo liegt der Strike-Preis? Und dann wird halt entschieden, wenn er darunter liegt. Das beantwortet dann die Frage, gibt es Aktien eingebucht?
Das ist letztendlich wie eine Limit-Order, kann man eigentlich sagen. Also Limit-Order prozentual einstellen, bei dem Broker des Vertrauens, bei 90% vom aktuellen Kurs.
Mhm.
Und man wird halt so gestellt, als hätte man die gekauft und kann er bis zum Ende der Laufzeit nicht verkaufen. Das ist so ein wichtiger Aspekt. Das heißt, der Strike-Preis ist fest eingeloggt, du hast einen festen Einstand. Auch wenn jetzt die Aktie, die jetzt bei 100 ist, dann Strike ist bei 90 Euro.
Ja.
Und zum Ende der Laufzeit ist der Kurs bei 80. Dann hast du einen Einstand von 90 Euro und 10 Euro Buchverlust, weil die Aktie bei 80 notiert und du die in deinem Portfolio hast. Hast aber, egal in welchem Szenario, es sei denn der Emittent geht pleite, hast du die Zinsen vereinnahmt über die Laufzeit und hast eigentlich im Vergleich zum Direktinvestment, hast du nur 10 Euro Buchverlust und keine 20.
Lass uns da direkt weiter drauf eingehen, und zwar ist die Frage, in welchem konkreten Szenario lohnen sich Aktien allein im Portfolio? Wir hatten das auch nochmal in einer der ersten Folgen sind wir auch schon mal drauf eingegangen. Du hast auch gerade schon mal das Stichwort Einstiegssteuerung genannt. Gibt es noch einen anderen Teil, wo es sich sehr stark lohnen kann, und zwar beim Thema Cashflow?
Mhm.
Geh doch gern da mal drauf ein, welche Szenarien du da siehst.
Du kannst halt, das Angenehme an diesen Produkten ist, du kannst Geld verdienen, ohne dass der Markt das für dich tut. Gerade wenn der Markt seitwärts läuft oder leicht fällt, also am besten ist wirklich, wenn der Markt fällt 5-6% im Jahr oder so. Also warte ein paar Jahre nacheinander. Alle gucken in die Röhre. Du hast halt nicht die 7-8% von globalen Aktien im Return, sondern du hast halt irgendwie jedes Jahr minus 6-7%. Ist doof. Aber mit den Aktienanleihen hast halt deinen Zins die ganze Zeit bekommen und du kriegst dein investiertes Kapital. Weil wir, wie gesagt, in der Regel zwischen 10-20% Puffer einbauen nach unten. Das ist so ein Best-Case-Szenario. Also eigentlich die leicht fallende Märkte, weil da ist eine extreme Outperformance zum Direktinvestment. Oder halt seitwärts laufende Märkte. Also auch eine deutliche Outperformance. Bei Schlechteste, was passieren kann, ist, wenn du irgendeine Aktie, eine Aktienanleihe, wo es schlecht so was passieren kann, ist ja trotzdem, hast du deine Zinsen verdient, aber du bist halt gecapped bei den Zinsen. Aber du kannst sagen, ich habe die Aktienanleihe gekauft, meine Zinsen sind bei 14% und die Aktie ist um 20 gestiegen, dann so verdammt. Das Delta zwischen 14 und 20 mit 6% ist mir flöten gegangen in der Performance. Aber durch das, dass du in aller Regel recht hohe Zinsen hast bei den Aktienanleihen, die bei uns auf die Plattform kommen, dann muss man sich halt auch fragen, reichen die nicht, die 14? Weil du hast ja den Puffer für seitwärts und negativ laufende Märkte. Das heißt, das ist so ein Thema, also für mich ist so Hauptgrund, der Markt muss nicht laufen, dass es für dich läuft, also gerade bei seitwärts laufenden oder fallenden Märkten. Das ist so ein wesentlicher Punkt. Und du kannst halt aus Nicht-Dividendenaktien machen. Ist auch so charmant, wie ich finde, weil gerade sehr, sehr viele finden ja Tech-Aktien spannend, wo ich dazugehöre. Aber die zahlen in aller Regel keine Dividende. Und dann kannst du sagen, okay, ich möchte investiert sein bei den Tech-Aktien, will aber eigentlich einen Cashflow haben.
Ja.
Den habe ich aber nicht. Also ich könnte mein Dividendenportfolio mit 3,5% Dividendenrendite aufbauen. Oder ich könnte sagen, gehe auf die irgendwie ein bisschen sportlicheren Aktien, wie jetzt halt Nvidia, AMD, Alphabet, Microsoft. Ich nehme Dienstportfolio, mache mir da verschiedene Aktienanleihen, kann man dann im Schnitt wahrscheinlich einen zweistelligen Prozentsatz an Zinszahlungen aus Aktienanleihen zusammenstellen und habe die Aktien, an die ich glaube im Portfolio, wie es halt viele Leute tun. Ist auch spannend, dass ich Cashflow generieren bei Aktien, die eigentlich nicht über Dividende Cashflow generieren. Und dann das Thema Einstiegssteuerung. Das ist das, was ich gerade gesagt hatte, dass du, ist wie eine Limit-Order, die du platzierst, sagst, hätte ich gerne, ist mir gerade noch zu teuer, mit einer Limit-Order würde ich es kaufen. Wenn es drunter ist, ist es super, wenn es drüber ist, ist es auch super, habe ich mein Geld verzinst über den Zinssatz, auch deutlich über den Marktdurchschnitt verzinst, und kriegst halt echt für die Limit-Order ein super, super Entgelt über die Zinszahlung und bist dann investiert in eine Aktie, die du auch über eine Limit-Order gekauft hättest. Das ist auch so eine Möglichkeit. Aber gecapped, wenn es ein extremer Bullenmarkt ist, siehst du immer, bei extremen Bullenmärkten hast du meist eine Underperformance von Aktienanleihen. Bei seitwärts laufenden oder fallenden Märkten hast du eine Outperformance. Also wegen den zwei Komponenten, du hast einen Zins und du hast halt genau diese Einstiegssteuerung halt zwischen 10-20% Puffer auf den aktuellen Kurs.
Ja. Ja. Spannend. Ganz gut zusammengefasst. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mit besonderer Transferleistung merken, wir haben ja in einer der letzten Wochen über strategische Asset-Allokation gesprochen, auch insbesondere, wenn man eine gewisse Summe hat und sich beispielsweise einen Cashflow aufbauen möchte, um seine täglichen Ausgaben, whatever, du hast es da damals besprochen, decken mag, können Aktienanleihen auch ein spannendes Instrument sein.
Klar, wenn es zu einem passt, immer.
Okay. ich sehe gerade, die letzte Frage haben wir tatsächlich sogar schon on the fly sozusagen beantwortet. Die letzte Frage war nämlich, wieso sollte ich Aktien allein nicht einfach woanders kaufen?
Also einfach die User Experience im Fokus. Also es gibt, Banken legen selber viele auf, vertreiben die direkt. Also klassisch der Privatkundenbetreuer des Vertrauens. Sind aber meistens nicht so spannend von den Strukturen und zeigen meist recht hohe Gebühren. Und da verdient also häufig auch jetzt irgendwie die Bank ähnlich viel wie die Anleger, weil die Zinssätze nicht so hoch sind. Da ist noch Tradinggebühren, Depotgebühren und halt nicht so die spannenden Underlyings. Das ist so ein Punkt. Dann ist die User Experience nicht so geil wie bei uns, weil wir uns wirklich fokussiert haben auf Verzeichnungsprodukte oder halt auf so Prepayment-Produkte wie jetzt PI oder andere Private Alternative Funds. Das heißt, da sind wir drauf ausgelegt. Das zum einen, also wenn du aus einer Primärmarktemission kaufen willst, da gibt es aus meiner Sicht niemanden, der das so gut macht wie wir. Zum anderen, du kannst auch was über den Sekundärmarkt kaufen, aber wie man ja gerade schon gemerkt hat, ist es recht komplex, das Thema Aktienanleihen. Wenn man mal drin ist, dann ist es gar nicht so kompliziert. Das kann wahrscheinlich hoffentlich der Hendrik bestätigen, dann ist es gar nicht so super komplex und super schwierig, da dahinter zu steigen und die Mehrwerte zu sehen und auch die ganze Mechanik. Aber wenn es für jemanden neu ist, dann will man Sekundärmarkt kaufen. Dann ist es nämlich nicht so, wie jetzt gerade skizziert, du hast irgendwie 90%, dann wird es irgendwann festgelegt, dann hast du die monatlichen Zahlungen, sondern kaufst du irgendwann zwischendrin. Und du hast in aller Regel, ganz wichtiger Punkt, du hast bei sowohl bei Primärmarktemissionen der Banken als auch bei Sekundärmarktprodukten in aller Regel halbjährliche, vielleicht quartalsweise Zinszahlungen, keine monatlichen. Das ist eigentlich auch noch schön, wenn man das jeden Monat auf dem Konto sieht. Und du hast dann auch so Themen wie, also anderer Kurs. Das heißt, es ist kein Kurs von 100%, sondern von 98%, von 101%. Was ja auch ein bisschen anders macht mit Prozentnotizen, die zu handeln.
Ja.
Ist auch bei Anleihen schwieriger. Also nicht schwieriger, aber muss man nochmal um die Ecke denken im Vergleich zu einem Aktienkauf. Dann hast du sogenannte Stückzinsen. Das heißt, aufgelaufene Zinsen, die noch nicht ausgezahlt wurden über die Zinszahlung. Das heißt, ich habe zum Beispiel nur einmal im Jahr, eine Jahr Laufzeit, nur am Ende der Laufzeit werden die Zinsen gezahlt bei einer Aktienanleihe. Die Zinsen betragen 10%, 1.000 Euro investiert. Das heißt, ich kriege 100 Euro. Wenn ich die genau nach 6 Monaten über den Sekundärmarkt kaufen will, zahle ich nicht 1.000 und alles genau gleich, Kurs ist bei 100%. Dann zahlst du nicht nur die 1.000 Euro, sondern 1.050, weil du dem, der sie davor gehalten hat, ja die Zeit fürs Halten, die Zinsen abkaufst und so. Also es ist recht kompliziert über den Sekundärmarkt. Das heißt so Themen, also es gibt keine Lösung, bei der es so convenient ist wie über uns. Und wir machen uns davor auch noch Gedanken über die Produkte und hören auch immer auf Feedback unserer Community, also was auf die Plattform kommt. Das heißt, kann man schon machen, aber ist halt nicht so stark in der User Experience.
Ja, absolut. Ist das richtige Stichwort auch zum Abschluss. Feedback unserer Community ist absolut am wichtigsten, dass wir die Produkte anbieten können, die für unsere Community relevant sind, oder dass wir jetzt auch so einen Podcast machen können, mit Fragen der Community darauf einzugehen, um da letztendlich, das ist ja auch einfach unser Ziel, edukativ so viel Mehrwert zu bieten, dass jemand sagt, okay, ich habe es verstanden, ich möchte die erste Klasse mal ausprobieren, weil das ist auch das, was wir immer jedem sagen, es macht keinen Sinn, in etwas zu investieren, was man nicht vollumfänglich verstanden hat, weil wenn dann tatsächlich mal der Kurs der Aktienanleihe sinkt und man hat nicht verstanden, warum dieser Kurs sinkt oder steigt, dann ist nicht so viel damit geholfen, dann ist man auch eher dazu geneigt, auch schneller wieder zu verkaufen. Vor allem zum Kurs bilden, fällt mir gerade ein, haben wir auch einen ausführlichen Blogartikel bei uns auf der Webseite. Das ist vielleicht in der Lektüre auch nochmal ein bisschen schlüssiger als in der Erklärung über die Tonspur. Also den legen wir euch auch wärmstens ans Herz.
Ja, mir ist aber beim Erklären, ich bin jetzt kein so auditiver Mensch, wenn ich es nur höre, fällt es mir auch schwerer, da zu folgen, gerade bei dem Thema auch selber zu erklären. Das einfach mal aufzeichnen, dann ist es meist relativ schnell klar. Zumindest fällt es mir immer so leicht zu erklären. Das haben wir, so wie es Henrik sagt, genau auch in einem Blogartikel mal festgehalten.
Alles klar. Dann, lieber Robin, vielen Dank. Sind wir am Ende der Folge angekommen.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie gesagt, wenn Fragen sind, ihr seht, wir nehmen sie immer gerne mit auf. Schreibt uns auf unseren Kanälen, Instagram, LinkedIn, E-Mail, hello@investnow.com. Wir gehen darauf ein und wir hören uns in der nächsten Woche höchstwahrscheinlich wieder mit einem externen Gast.
Ja, sogar sicher mit einem externen Gast. Könnt ihr euch freuen. Da werde ich versuchen, dass wir das zu dritt wieder machen.
Ja.
Und dann bin ich mit 2 Hendricks.
Eieiei.
Das wird spannend.
Das kann was werden. Alles klar, Robin. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Schöne Woche an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ebenso. Danke dir. Ciao.